Hallo bei der Plattform auf FreeFM. Es ist Mittwoch, 4 Uhr und heute ist der Regionalgeschäftsführer Ralf Stolz vom Umweltzentrum in Ulm zu Gast. Hallo.
Hallo.
Du bist vom Bund. Für was steht denn Bund?
Ja, Bund ist eine Abkürzung, steht für Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Manche sagen Bund zu uns, manche sagen auch BUND zu uns, um uns zu unterscheiden. Jetzt von der Bundesregierung oder von der Bundeswehr. Manchmal ganz wichtig. Und wir sind seit über 35 Jahren hier in der Region tätig und den BUND gibt es landesweit schon seit genau 50 Jahren. Also vor 50 Jahren haben die ersten von uns begonnen, sich einzumischen. Und wir sind schon der größte Naturschutz- und Umweltverband hier in der Region, arbeiten eng mit anderen zusammen, haben hier 30 örtliche Gruppen, die von Ehrenamtlichen geführt werden, die sich hier für Naturschutz und Umweltschutz einsetzen. Und wir hier, ich stellvertretend für die Geschäftsstelle, wir in der Geschäftsstelle hier in der Innenstadt von Ulm, unterstützen dieses ehrenamtliche Engagement. Also wir sind ein Verein, das kommt damit auch zum Tragen, der maßgeblich durch das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder lebt. Und wir Hauptamtlichen unterstützen dieses Engagement.
Wie viele Hauptamtliche gibt es?
Ja, es gibt bei uns 3 Hauptamtliche und wir haben dann noch eine Besonderheit. Wir haben zum einen immer eine FEJlerin oder einen FEJler, also jemand, der ein freiwilliges ökologisches Jahr leistet. Und dann gibt es bei uns noch immer europäische Freiwillige. Das sind junge Leute aus dem Ausland, die bei uns ein Jahr mitarbeiten. Zum einen natürlich, um Deutsch zu lernen, zum anderen natürlich auch, um was von Natur- und Umweltschutz in Deutschland mitzubekommen. Das ist für die immer ganz interessant, für uns auch.
Die ausländischen Freiwilligen sind es ja zum einen. Hast du auch einen Überblick, wie viele inländische Freiwillige es bei euch gibt?
Ja, das sind so in der Region 250 bis 300. Manche machen täglich verschiedene Sachen, andere 2-3 Mal im Jahr. Das ist natürlich, da gibt es eine große Bandbreite, eine große Spannweite. Wir haben Ehrenamtliche bei uns, die wirklich jeden Tag mehrere Stunden was tun. Das heißt, mit Behörden Kontakt haben oder Gespräche führen oder was schreiben oder im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig sind oder auch konkret im Bereich Naturschutz was machen. Also das ist ja sehr vielfältig.
In der Region, was bedeutet das? Bedeutet Stadt Ulm und?
Das ist bei uns so, wir sind, man sagt so schön, föderal organisiert. Das heißt, wir hier in Ulm gehören zum Landesverband Baden-Württemberg. Und mein Zuständigkeitsbereich ist neben der Stadt Ulm auch der Alb-Donau-Kreis und der Kreis Biberach. Da gibt es 3 Kreisverbände für jeden Landkreis und einen darüberstehenden Regionalverband. Haben insgesamt eben rund 6.000 Mitglieder und Förderer. Und einmal im Jahr treffen die sich jeweils bei der Mitgliederversammlung, also die kommen wollen, eingeladen sind alle. Jetzt am Freitag ist zum Beispiel die Mitgliederversammlung vom Kreisverband Alb-Donau, ist in Laichingen oben, mit einer Führung vorher durch das Solartestfeld. Und so macht es jeder Kreisverband ein bisschen anders.
Und wie bist du denn dazu gekommen, zum BUND?
Ja, ich bin zum einen schon sehr lang dabei, schon über 20 Jahre. Ich bin im Prinzip dazugekommen, natürlich zu dieser Stelle, in der ich mich schlichtweg beworben habe. Ich bin Geograf und bin relativ schnell auch nach der Uni, also nach dem Abschluss der Uni, nach dem Diplom, hierher gekommen, bin ausgewählt worden. Da war, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass ich schon vorher ehrenamtlich als damals noch sehr junger Mensch für den Naturschutz, für den BUND, in dem ich auch eingesetzt habe, einerseits durch Mitarbeit in der Landschaftspflege, andererseits auch zum Beispiel dadurch, dass ich damals wirklich in meiner Freizeit mit anderen zusammen ein alternatives Verkehrskonzept für meine Heimat aufgestellt habe, das damals durchaus beachtet worden ist.
Und dann bist du angestellt worden und bist ja jetzt als Geschäftsführer eher im administrativen Bereich. Gibt es aber noch was von früher, wo du sagst, nee, da engagiere ich mich noch, da bin ich noch vor Ort?
Naja, es ist schon so, dass es eine bunte Mischung ist. Also es gibt vermutlich wenige Jobs, die so interessant sind und so vielfältig wie meiner. Und das schätze ich auch, das weiß ich zu schätzen. Es ist tatsächlich viel Verwaltung, Organisation vor allem. Also ich bin letztendlich dafür da, dass der Laden läuft, die ganzen, sagen wir, die Verbandsorganisationen, da gibt es Sitzungen zu moderieren und vorzubereiten, Protokolle zu schreiben, Einladungen zu verschicken. Dann die ganze Öffentlichkeitsarbeit zu koordinieren. Also vielfach ist es eine koordinierende Tätigkeit, aber natürlich auch die Gewinnung, die Ansprache von möglichen neuen Aktiven. Wir leben ja davon, dass Leute zu uns kommen und mitarbeiten, also ehrenamtlich mitarbeiten. Das gehört dazu. Aber es gehört auch die fachliche Arbeit dazu. Und das ist auch das, was dann immer wieder das Ganze auflockert. Ich habe ja gesagt, ich bin Geograf, also mir liegt das räumliche, die räumliche Betrachtung. Also wenn es dann um so Dinge geht wie ein S-Bahn-Konzept oder die Suche nach einem bestmöglichen Standort für irgendeine Einrichtung oder auch für ein Eingriffsprojekt, für eine Straße oder und wenn es eine Müllverbrennungsanlage ist, das spricht mich dann schon an, dass man da nicht das irgendwo hinsetzt, sondern sich überlegt, wo ist da der richtige Standort dafür. Also das ist schon die Mischung, die macht es da eigentlich, würde ich sagen. Also da bin ich durchaus auch noch bei meiner, sagen wir mal, bei meiner Profession, also wie gesagt Geografie. Und ich habe also meine Sachen, die ich ehrenamtlich mache. Es gibt zum Beispiel einen Geopark Schwäbische Alb, der vor über 12 Jahren andiskutiert wurde. Und da war ich schon in den Anfängen dabei. Und das ist meine ehrenamtliche Mitarbeit dann auch beim BUND, für den BUND, wo ich den BUND dann auch in den verschiedenen Gremien mit vertrete.
Du hast jetzt schon einzelne Projekte ein bisschen genannt. Darauf gehen wir auch im Laufe der Sendung näher ein, auf einzelne Projekte. Wie würdest du denn zusammenfassend das Ziel des Vereins, des BUND, nennen?
Ja, wir haben im Untertitel in Deutsch Freunde der Erde. Inzwischen steht sogar Englisch drin, weil wir international tätig sind. Da heißt es natürlich dann Friends of the Earth. Also wir sehen uns als Freunde der Erde, als diejenigen, die dazu beitragen, diese Erde davor zu bewahren, dass wir sie vollends kaputt machen. Ich sage bewusst vollends, weil wir haben natürlich, also wir, die Menschheit, schon so viel Schlimmes angestellt, Rohstoffe geplündert, den Klimawandel ins Rollen gebracht, die Meere verseucht, Luft verseucht und so weiter. Wir müssen unheimlich viel tun, um das wieder zurückzudrehen, um das wieder ins Reine zu kriegen, sage ich mal. Da gibt es durchaus Erfolge, denke an die Luftreinhaltung, aber da ist noch unheimlich viel zu tun. Und dieses Antreiben, immer wieder Antreiben, sowohl auf der lokalen, auf der regionalen, auf der Bundesebene, dass die Politik da auch in die Puschen kommt, sage ich jetzt mal salopp. Aber auch, dass jeder für sich, jeder Engagierte für sich da Informationen bekommt, das sehen wir als unsere Aufgabe. Früher haben wir gesagt, wir sind der Anwalt der Natur. Das ist durchaus auch heute noch ein Slogan, den wir von uns hertragen könnten.
Darf denn jeder bei euch mitmachen, der sich gern engagieren möchte? Oder ist das jetzt so, dass man auf Freundlichkeit gegenüber der Natur geprüft wird?
Naja, also es gibt da keinen Gesinnungs- oder TÜV oder ähnliches. Natürlich darf zunächst mal jede und jeder bei uns mitmachen, ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt. Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, ich glaube, es gab in meiner Zeit, in der ich da war, noch nie einen Fall, dass jemand quasi gehen musste, weil er irgendwo gegen Regeln verstoßen hat oder sich besonders umweltfeindlich verhalten hat. Ich meine, wir sind alles keine Engel, wir sind alles Menschen, die auch in dieser Gesellschaft leben, die auch ihren Umweltverbrauch haben, die zum erheblichen Teil auch Auto fahren oder vielleicht auch mal in Urlaub fliegen, aber wir versuchen doch, uns so umweltbewusst oder umweltgerecht zu verhalten, wie es irgendwie geht. Ja, dass da jeder seine Fehler hat und der eine seinen Schwerpunkt eher hier und der andere eher, sagen wir, der eine schaut mehr auf die Mobilität, der andere mehr aufs Einkaufsverhalten, das ist klar. Bei uns gibt es auch niemanden, da wird auch nicht eine Gehirnwäsche oder sowas gemacht. Das ergibt sich eigentlich von selber, dass wenn man dabei ist, ja immer wieder Impulse bekommt durch die verschiedensten Veranstaltungen, durch die Arbeit, durch die Diskussion mit den anderen, die aktiv sind. Und ich glaube, das ist das viel Sinnvollere auch, dass man durch Überzeugung und durch eigenes Nachdenken und durch das Anschauen von Vorbildern, sage ich jetzt mal, dazu kommt, dass man sagt, Mensch, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf bestimmte Dinge wie Kleidung oder Ernährung oder Mobilität einfach achten.
Und das Wichtige ist wahrscheinlich auch, offen zu sein für die Leute. Also ich habe da so ein Beispiel im Kopf. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich war mal auf einer Party. Und dann kam ein Mädchen zu mir her, das war Vegetarier, und hat zu mir gesagt, ich wäre ein Mörder, weil ich Fleisch esse. Und ein Heuchler, weil ich das Fleisch nicht selber erlege. Und dann habe ich darauf geantwortet, Vielleicht siehst du das so, aber dann bist du auch ein Heuchler. Und dann sagte sie, warum? Und dann sagte ich, weil du deine Klamotten bei Billiganbietern kaufst. Und das ist bestimmt auch nicht alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, das eigentlich Wichtige ist ja, dass man auch offen ist, oder? Und nicht so in seinem kleinen Mikrokosmos lebt und alle anderen sind schlecht und wir sind die Freunde der Erde.
Also ich würde mal sagen, Offenheit gehört grundsätzlich dazu, wenn man in einer Gesellschaft gesellschaftsfähig sein will. Egal in welchem Verein oder in welcher Organisation man tätig ist, wenn man völlig verschlossen ist und auch dogmatisch ist, dann ist man da fehl am Platz. Ne? Natürlich gibt es Dinge, also ich meine, es gibt auch im Naturschutz, auch im Umweltschutz Entwicklungen. Also man hat auch durchaus, gibt ja auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, neue Erfahrungen, die man über die Jahrzehnte macht. Und es wäre ja schlimm, wenn ein Verband, der jetzt eben tatsächlich 50 Jahre alt ist, ein Überzeugungen feststellt, die man vor 50 Jahren hatte, die aber längst widerlegt sind. Ja, also gerade im Naturschutzbereich hat sich da einiges an Ansichten gewandelt. Also man ist zum Beispiel heute viel eher der Ansicht, dass es Sinn macht, wenn man unsere Gewässer wieder in einen naturnäheren Zustand bekommt, im Prinzip die Ufer wieder mit dem Bagger freizulegen. Die ist ein ganz aktuelles Thema, wenn man das Hochwasser gerade denkt. Und dann aber nicht herzugehen und wieder Büsche und Bäume hinzupflanzen, sondern das kommt von selber. Das ist auch viel kostengünstiger und dann lassen wir noch den Biber rein. Und dann haben wir eine relativ preiswerte Renaturierung des Baches oder des Flusses. Früher hätte man das alles geplant, wo welcher Baum hinkommt mit gebietsheimischen Arten und so weiter. Da kommt man zunehmend davon weg. Das ist so ein Beispiel, wo man einfach sieht, dass sich was ändert. Und das muss auch so sein, das ist ganz klar.
Du hast gerade schon angesprochen, Hochwasser oder der, ich würde schon sagen, berühmte Ulmer Biber. Über beides würde ich sagen, sprechen wir nach dem ersten Musiktrack und der ist von mir, heißt Alles neu und danach geht's weiter mit der Plattform auf FreeFM. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago und heute zu Gast ist Ralf Stolz. Er ist Regionalgeschäftsführer vom BUND, ausgesprochen Bund für Umwelt und Naturschutz. Hallo. Hi. Wir hatten gerade eben gesprochen über das Hochwasser. War ja jetzt erst. Sind es denn Folgen vom Klimawandel, dass hier in Ulm die Donau, in anderen Teilen Deutschlands noch viel, viel schlimmer das Wasser hochsteht?
Also man kann schon sagen, dass die Vielzahl der Hochwasserereignisse, die wir jetzt in den letzten, ganz grob gesagt, 15 Jahren mal hatten, oder man kann auch sagen, seit 1990, da war so ein richtig großes Donauhochwasser, das lange auch diskutiert worden ist. Wenn man das jetzt sieht, seit, sagen wir mal, 23 Jahren, haben wir jetzt schon mindestens 4 Jahrhundertfluten gehabt. Und das ist ja schon ein Widerspruch in sich, wenn man in 25 oder 23 Jahren 4 Jahrhundertfluten hat, also 4 Hochwasserereignisse, die man normalerweise bis einmal im Jahrhundert hat, dann merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist, so kann man es, glaube ich, sagen, dass einfach dieses Klima durcheinander gekommen ist. Da gehören auch so Dinge dazu, wie es jetzt die letzten Tage zu beobachten waren, wo innerhalb kürzester Zeit gigantische Regenmassen punktuell runtergekommen sind. Und ich habe selber hier in Ulm mehrfach erlebt, ich glaube, gestern waren es 3 Mal, so Viertelstunde, 20 Minuten lang, wo das Wasser runtergekommen ist. Und wenn jemand oben die Schleusen aufgemacht hätte. Natürlich gab es das früher auch schon. Auch Überschwemmungen gab es immer schon. Da gibt es Aufzeichnungen drüber. Zum Teil gibt es auch solche alten Hochwassermarken an manchen Gebäuden, gerade hier an der Donau oder an anderen Flüssen. Also es ist nicht so, dass es früher keine Hochwasser gegeben hätte. Aber die Vielzahl der schweren Überschwemmungsereignisse, diese Vielzahl der Starkniederschläge, die wir gerade jetzt haben, das deutet schon ganz eindeutig darauf hin, dass der Klimawandel längst am Laufen ist. Der fängt nicht erst an, der ist längst am Laufen. Und es gab ja auch vor 10 Jahren, sind schon wieder 10 Jahre her, diesen sogenannten Jahrhundertsommer mit einigen tausend Toten, weil es wochenlang viel zu heiß war für den Durchschnitt. Es ist erwiesen, dass, ich glaube, die letzten 6 oder 7 Jahre, die wir hatten, waren mit die wärmsten seit Aufzeichnung des Wetters überhaupt. Also das ist einfach auch nachweisbar, das ist messbar, dass es wärmer ist. Und diese Wärme, das ist jetzt das, was uns ein bisschen verwundert, gerade in diesem verregneten und viel zu kühlen Frühjahr, Das gibt es natürlich zwischendrin dann auch. Es gibt auch sicherlich immer mal wieder sehr kalte Winter. Das hatten wir ja in den letzten Jahren. Es wird auch immer wieder verregnete Sommer geben und zu kühle Sommer. Aber in der Tendenz steigt die Durchschnittstemperatur nachweislich an. Also es wird wärmer und das hat schon erhebliche Auswirkungen, sowohl für uns Menschen, also für Ältere, für Kranke ist es durchaus nicht ganz so einfach und auch für die Tier- und Pflanzenwelt, die sich darauf einstellen muss und zum Teil nicht darauf einstellen kann. Die wird sich nicht darauf einstellen können insgesamt. Und das hat eben zur Folge, dass wir solche schlimmen, wirklich schlimmen Hochwässer mit gigantischen Schäden, die wir da jetzt haben an der Elbe, an der Donau und anderswo haben oder auch Ernteschäden, sei es durch Überschwemmungen, sei es aber auch durch lange Trockenperioden, wo dann einfach ganze Ernten ausfallen. Ja, und das ist natürlich jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, schon ein Problem. Und das wird noch richtig schwierig werden auf diesem Planeten. Also das sagen auch Leute, die sich wirklich da intensiv damit beschäftigen, dass das ein richtig existenzielles Problem wird für unsere Welt.
Du hattest vorher eben auch erwähnt, dass ein Umdenken im Naturschutz stattfindet und man auch zum Beispiel sagt, die Flüsse nicht begradigen, sondern natürliches Biotop lassen. Würden solche Sachen denn eigentlich auch helfen? Also wäre da denn weniger Überschwemmung, wenn die Donau so fließen würde, wie sie mal ursprünglich?
Klar, es ist zum einen tatsächlich so, dass einfach gerade jetzt die letzten Wochen zu viel Regen auf einmal oder Niederschlag, im Moment tatsächlich Regen in den Bergen, Schnee, zu viel Niederschlag auf einmal runtergekommen ist. Die Folgen wären aber lang nicht so schlimm, wenn wir unsere Gewässer nicht so massiv begradigt und verbaut hätten, wie wir das in den letzten 100, 120 Jahren gemacht haben. Und da geht der Trend tatsächlich wieder in eine andere Richtung. Das hat einige Jahre gebraucht, da gab es auch heftige Auseinandersetzungen. Aber die Behörden, die damit zu tun haben, die Wasserwirtschaft, die hat da radikal umgedacht in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen. Man ist sich heute einig, dass man da, wo es irgendwo geht, und das ist schon der springende Punkt, dass man die Gewässer wieder in einen naturnäheren Zustand zurückversetzt. Jetzt ist aber das Problem, dass wir natürlich gerade auch hier in der Region um Ulm herum in einer doch sehr dicht besiedelten Gegend wohnen. Ja, da gibt es halt Siedlungen, da gibt es Verkehrswege, da laufen Ölpipelines, da laufen Stromleitungen, da gibt es Landwirtschaft, die da betrieben werden muss, Freizeiteinrichtungen, Sportplätze und so weiter. Das heißt, jetzt wieder die Flüsse, ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Iller im Blick, die wieder in einen naturnäheren Zustand zu versetzen, das ist fast nicht möglich. An der Donau ist es ein bisschen leichter möglich, da ist auch in den letzten 15, 20 Jahren viel passiert, das muss man wirklich auch mal anerkennen und anerkennend sagen, deswegen erwähne ich es ja auch. Da gibt es viele tolle Abschnitte, angefangen am Blochinger Sandwinkel im Raum Ehingen, aber auch bei Erbach, wo man die Donau abschnittsweise wieder in einen naturnäheren Zustand versetzt hat. Es gibt hinter Riedlingen von Ulm aus gesehen ein Stück ganz neue Donau auf fast 2 Kilometern, wo man die Donau in einen Zustand versetzt hat, wie sie annähernd vor 150, 200 Jahren vielleicht mal war. Also da ist was passiert. Es gibt aber auch Politikbereiche. Ich denke an den Verkehr, Straßenbau. Da rennen wir heute immer noch oft gegen Windmühlen an oder gegen Mauern an und kommen mit unserer Argumentation schlecht durch.
Ja, man meint nämlich bei Bund für Umwelt- und Naturschutz, es geht nur um Tierschutz, Pflanzenschutz, aber ihr beschäftigt euch eben auch viel mit Baumaßnahmen zum Beispiel. Sprechen wir nochmal später darüber. Ich habe nämlich noch ein ganz wichtiges Anliegen. Es gibt ja diesen Ulmer Biber. Der lebt da an der Donau auf der Neu-Ulmer Seite oder mehrere Biber sind das. Damit habt ihr in gewissem Maße auch was zu tun, dass der da lebt.
Ja, zunächst gibt es natürlich nicht nur den Ulmer Biber, sondern es gibt im Raum, sagen wir in der Region um Ulm herum und in Ulm selber natürlich inzwischen Gott sei Dank sehr viele Biber. Der Biber ist von Bayern her eingewandert. Die ersten Biber, die es in Baden-Württemberg überhaupt gab, kamen hier die Donau hoch, quasi durchs Wasserkraftwerk Böfinger Halde vorbei, unbemerkt damals noch und haben sich an der Donau, an der Riß, an der Iller, an der Lohne und an anderen Nebenflüssen niedergelassen. Und dieser Biber wurde von Aktiven des Bund Naturschutz in Bayern, das ist unser Schwesterverband auf der bayerischen Seite, vor einigen Jahrzehnten ausgesetzt, um ihn wieder heimisch zu machen. Das ist ein Tier, das früher überall in den Gewässern hier vorkam und hat sich jetzt bei uns in der Region doch sehr gut wieder verbreitet. Viele freuen sich darüber, manche freuen sich auch nicht darüber, weil natürlich der Biber das gleiche Problem hat, das wir gerade schon diskutiert haben oder ich angesprochen habe. Er trifft eben auf eine Kulturlandschaft, wo es Straßen gibt, wo es Wege gibt, wo Landwirtschaft betrieben wird, wo es Spielplätze gibt, wie hier in der Friedrichsau in Ulm, und wo halt dann Schäden passieren, wo auch mal Bäume oder oft nicht auch Bäume gefällt werden. Das ist das, was der Biber einfach ganz natürlicherweise tut und wo dann manche Zeitgenossen wenig Verständnis dafür haben. Und wir haben jetzt hier natürlich so ein bisschen die Aufgabe, Verständnis für den Biber zu wecken, der einfach an das Wasser gehört und der seinen Lebensraum nach seinen Ansprüchen, sage ich mal, gestaltet. Und diese Ansprüche sind für uns Menschen eigentlich ganz toll. Man muss ihn nur lassen, da wo es halt geht. Das heißt, der legt Bäume um, der baut Dämme, der gestaltet eine naturnahe Flusslandschaft. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade hatten, Hochwasser. Ein naturnahes Gewässer mit Biberdämmen, mit Ausuferungen nach links, nach rechts, wird nie zu so einem hohen, zu so einem extremen Hochwasser führen, wie wir das jetzt eben haben, dadurch, dass unsere Flüsse kanalisiert sind, dass wir einen viel zu hohen Flächenverbrauch haben. Das heißt, das Wasser fließt ja auch viel zu schnell ab heutzutage im Vergleich zu früher. Also der Biber hat wirklich vielfältige Wirkungen, positive Wirkungen. Er reinigt das Gewässer durch seine Biberdämme, wenn man ihn lässt. Aber er braucht Platz und diesen Platz sollte man ihm verschaffen, indem man möglichst viele öffentliche Flächen an die Gewässer ranlegt. Und das ist die Aufgabe, die wir uns ein Stück weit gesetzt haben. Wir können da nur moderieren, wir können die Flächen nicht selber kaufen, die Mittel haben wir nicht, aber wir können den Kommunen und den Politikern sagen, schaut bitte, dass er möglichst viele städtische, gemeindliche Landesflächen ans Gewässer legt und dass er den Biber da schaffen lässt, damit er niemand großartig stört, keinen Landwirt und keinen, der da Sport treibt oder sonst was.
Das ist ja immer auch diese Geschichte, bürge ich das eine ein, kann ein anderes zu Schaden kommen. Also dieser Naturkreislauf, dass er aufrechterhalten wird. Du hattest mir jetzt, bevor das Mikrofon an war, auch erzählt, ihr seid auch dran an Pflanzenarten, die einander bedrohen oder wie sieht es da aus?
Ja, es gibt ja manchmal ganz kuriose Sachen, nämlich dass Naturschützer Pflanzen rausreißen. War ich selber auch schon mit dabei. Und da geht es dann um Pflanzen, die einfach, ich sage es mal salopp, hier nicht hergehören. Und das gibt es viele, es gibt jede Menge. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der Flieder. Das ist eigentlich keine einheimische Art. Den hat man irgendwann mal hier angepflanzt und der wächst hier auch toll und das sieht ja auch schön aus und riecht gut. Dieser Flieder hat aber keinerlei negativen Auswirkungen. Er breitet sich nämlich vor allem nicht einfach aus. Jetzt haben wir einige Pflanzen, das sind die sogenannten Neophyten, die durch irgendwelche Transporte, durch Handel oder wie auch immer, Flugzeuge, Schiffe, irgendwann mal hierher gekommen sind und sich jetzt hier unkontrolliert ausbreiten. Das indische Springkraut, der Japanknöterich, die morgenländische Zackenschote, das sind Pflanzen, die sich, wenn man sie nicht bekämpft, überall breit machen und dann wirklich die ganze Artenvielfalt, die wir in unseren Gewässern oft noch haben, total unterbinden. Das heißt, da wird alles, was sonst da kreucht und fleucht und blüht, wird niedergemacht und man kann an einzelnen Gewässern das schon sehen, die sind dann im Frühjahr, Sommer total rosa, halt von diesem Springkraut, und da wächst sonst nichts mehr. Und es ist wichtig für unsere Insekten und auch für uns, dass wir einfach diese Artenvielfalt, die wir noch haben, dass wir die erhalten. Und deswegen versuchen wir wenigstens punktuell, wir werden das nicht flächendeckend gewinnen, diesen Kampf, wenigstens da, wo wir eine wertvolle Pflanzenwelt haben, diese Neophyten auch rauszumachen. Also in Wieblingen zum Beispiel machen wir das, im Raum Dietenheim machen wir das. Es gibt auch Flecken, da haben wir einfach niemanden, da passiert auch nichts. Und da wird dann sich diese Pflanze, die da vorkommt, dieser Neophyt, auch breit machen. Und das ist punktuell jetzt auch nicht dramatisch, aber wir sollten es nicht überall zulassen. Also das ist so ein Thema, was vielen vermutlich nicht bewusst ist, ja, was auch sicher für manchen jetzt einfach neu ist. Aber auch da bemühen wir uns einmal, in dem Fall Schlimmeres oder das Schlimmste zu verhindern.
Diese Pflanzen, bringen die dann andere Pflanzen dazu zu sterben, oder?
Na gut, die breiten sich halt aus durch Wurzeln, also die anderen kommen halt nicht mehr hoch. Ja, das ist ein Vorgang, den es natürlich in der Natur immer wieder gibt. Ja, also wenn man in unseren Breiten Landwirtschaft einstellen würde, würde sich fast überall auf 99,5% der Fläche würde sich Wald einstellen, über kurz oder lang. Ja, der Wald ist hier das Normale, das Natürliche, ja, und nicht die Wiese oder auch keine Felder natürlich. Sondern wenn man hier einfach nichts mehr machen würde, wenn man eine Fläche über Jahre nicht mehr bewirtschaftet, vergrast sie erst, es kommt eine Krautschicht, es kommen Büsche hoch und irgendwann kommen Birken und andere Bäume, Hasel und so weiter und die Fläche wächst zu, ja, und wird Wald. Das ist die natürliche, man sagt, Sukzession.
Hier wäre es natürlich, dass Wald wächst. Ich frage mich, was in New York der Fall wäre. Da wachsen nur Wolkenkratzer. Und darüber wurden auch schon viele Lieder gesungen, aber keiner hat so schön über New York gesungen wie Keith Caputo. Und deswegen hört ihr jetzt einen meiner persönlichen Lieblingssongs, New York City von Keith Caputo. Zurück bei der Plattform auf FreeFM, heute am Mittwoch. Zu Gast ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Regionalgeschäftsführer Ralf Stolz sitzt mir gegenüber. Hallo. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es hier in Ulm aussieht, was für Risiken es gibt, was für positive Aspekte. Aber was ist denn mit der Gesellschaft? Ist denn Umweltschutz heutzutage ein großes Thema?
Also ich denke schon, dass es ein ziemlich großes Thema ist. Wenn man Umfragen sich anschaut, ist eigentlich Umweltschutz inzwischen wieder, sagen wir mal, in den oberen Rängen der Themen, die die Leute als wichtig ansehen, auch bei Wahlen. Und ich meine, der Regierungswechsel in Baden-Württemberg vor 2 Jahren, der ist nicht umsonst gekommen. Das hat schon auch damit zu tun, dass bestimmte Umweltthemen, denke ich, den Leuten schon wichtig sind. Und das, denke ich, kann man schon auch, das spürt man auch, wenn man so unterwegs ist. Es hat sich schon vieles verändert, lange nicht alles. Dass vielen Leuten, lange nicht allen, doch bewusst geworden ist, wie endlich manches ist, zum Beispiel die Ressourcen, dass man aufpassen muss, dass man nicht alles noch vollends verbraucht, dass man im Bereich Energie halt sparen muss, dass man die erneuerbaren Energien ausbauen muss, dass man die Luft und das Gewässer reinhalten muss. Und da gibt es ja auch durchaus Erfolg. Also gerade die Luftreinhaltung ist eigentlich das Erfolgskapitel oder auch die Gewässerreinigung oder Reinhaltung. Das sind so die Erfolgskapitel, die wir in Deutschland oder in weiten Teilen Europas eigentlich haben. Da ist in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viel passiert. Und schön wäre es, wenn das in den anderen Bereichen auch passiert. Also ich denke schon, dass sich da vieles getan hat. Ich erlebe aber auch ständig natürlich Zeitgenossen, das heißt natürlich leider Zeitgenossen, denen das gerade egal ist, wie es mit ihrer Natur selbst vor der eigenen Haustüre aussieht. Wenn ich mir so manche Gärten anschaue, die ja so ein bisschen ein Indiz sind, wie es in den Köpfen und auch in den Herzen der Leute aussieht, dann frage ich mich schon, was die Leute eigentlich wollen. Also der Trend im Moment ist ja, dass man seine Gärten versteinert. Da gibt es dann, also nicht mal mit Beton, so wie vielleicht früher, sondern wunderschöne Granitplatten und alle möglichen Schotter, farbige Schotter und eine Thuja-Hecke, aber da ist nichts Natürliches mehr in diesen Garten. Die sind pflegeleicht, okay, die Leute haben vielleicht wenig Zeit, aber mit ökologischer Gartengestaltung oder dass man mal hier und da ein bisschen eine Ecke hat, wo man was anpflanzt, was man selber gebrauchen kann und wenn es bloß ein paar nette Blumen sind, gibt es nicht. Es gibt aber auch das Gegenteil, es gibt ganz tolle Gärten, wo man dann richtig merkt, mit Liebe gemacht und da ist ein Bezug da zur Natur. Also ich gehe oft durch so, vor allem so durch Neubaugebiete und schaue mir so ein bisschen an, wie so die Gärten und da die Häuser gestaltet sind und da gibt es natürlich, sieht ja jeder andere, denke ich, auch gewaltige Unterschiede. Und da sieht man ein bisschen, wie so die Leute ticken und ich meine, wir versuchen natürlich die zu unterstützen, die sich da toll verhalten und die auch umweltbewusst leben und eben auch noch die zu überzeugen, die das einfach noch nicht eingesehen haben, die einfach, weiß nicht aus welchen Gründen, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie einfach wirklich andere Sorgen und Nöte haben, die Leute gibt es auch, das darf man nicht vergessen, denen die Augen zu öffnen und denen auf möglichst geeignete Weise quasi nahezubringen, dass der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, um die geht es ganz egoistisch, ja, Boden, Wasser, Luft, Rohstoffe, Tiere und Pflanzen, dass das wichtig ist und dass wir da alle dazu beitragen müssen, dass das nicht bloß ein Hirngespinst von ein paar verrückten Ökos oder Grünen ist, sondern dass das alle betrifft.
Aber wie macht man denn sowas einem klar? Also wenn jetzt jemand denkt, er muss mit dem Auto immer zum Briefkasten fahren, dann wird es ja sehr schwer sein, ihn da zur Einsicht zu bringen.
Klar, ich meine, da gibt es Wissenschaftler, die sich da schon lange damit beschäftigt haben. Und ich glaube, das Beste ist immer noch das gute Beispiel. Das einfach selber zeigen, dass man es besser machen kann, dass man es anders machen kann. Und ich glaube, das allerbeste Beispiel ist, wenn man selber zeigt, dass man es nicht dogmatisch sieht und dass man selber Fehler hat. Ja, also wir sind ja doch Gott sei Dank sehr viele Aktive bei uns und die erlebe ich eigentlich fast durchgängig so, dass sie alle sagen, wir sind auch nur Menschen, auch wir haben Fehler. Auch wir machen mal vielleicht alle paar Jahre mal eine Flugreise, sage ich mal. Auch wir fahren hier und da mit dem Auto. Ja, also, und die stehen auch dazu. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man nicht als BUND-Aktiver oder als BUND-Mitglied so tut, als ob man jetzt hier wirklich sich so verhält, dass überhaupt keine Schäden mehr entstehen. Das ist erstens sehr schwierig und zweitens wäre es auch nicht ehrlich. Ja, also das ist auch nicht so, dass wenn jemand zu uns kommt, eben dann Gesinnungstisch macht, aber das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Das ist also nicht so, sondern bei uns kann jeder mitmachen. Und ich denke, wenn man bei uns mal eine Weile dabei ist, dann verändert man auch sein Verhalten, weil man einfach merkt, da gibt es bestimmte Themen, die einem vielleicht vorher nicht so bewusst waren. Ich sage jetzt nochmal Ernährung zum Beispiel oder Kauf und Kleidung, wo man dann was lernt und wo man dann sein eigenes Verhalten nach und nach ändert, vielleicht sogar unbemerkt. Also, um die Frage nochmal aufzugreifen, mit dem Zeigefinger kommt man in der Regel nicht weiter oder fast immer nicht weiter. Wenn es natürlich nicht anders geht, muss man auch mit Ver- und Geboten arbeiten. Das ist dann aber Aufgabe des Gesetzgebers vom Landtag, Bundestag und nicht von uns.
Damit bist du schon mitten im Thema meiner nächsten Frage. Ich wollte nämlich gern wissen, ihr engagiert euch auch politisch. In was für einem Rahmen läuft das ab?
Ja, der BUND ist überhaupt ein sehr politischer Verein und ich glaube, das unterscheidet uns auch mit am meisten von den vielen anderen Verbänden und Organisationen, die es gibt. Und es war ein Stück weit die Entstehung oder der Grund für die Entstehung des BUND, weil die damaligen Umweltschützer gesagt haben, also wir finden uns in den bestehenden Organisationen einfach nicht wieder. Wir können nicht nur Amphibien über die Straße tragen und irgendwelche Zählungen machen und nette Fledermausführungen oder Vogelführungen machen, sondern wir müssen politischer werden. Wir müssen, wenn wir Probleme haben mit irgendeiner Straße, die irgendein wertvolles Gebiet zerschneidet, dann müssen wir die Verkehrspolitik angreifen. Ja. Wenn wir ein Problem damit haben, dass vor unserer Haustür eine Müllverbrennungsanlage gebaut wird, dann müssen wir uns mit dem Abfallkonzept dieses Landes oder dieser Region auseinandersetzen. Und so, dann ist man schnell im politischen Engagement. Ja, und das ist ein Kennzeichen von uns, dass wir das versuchen, auf allen Ebenen zu machen, also sowohl auf der kommunalen und regionalen Ebene, aber auch auf Landesebene und Bundes- und EU-Ebene und da auch Gesetze versuchen zu beeinflussen, dass eben bestimmte Straßen schon gar nicht mehr gebaut werden, sondern dass man vielleicht eher auf öffentliche Verkehrsmittel setzt oder den Fahrradverkehr ausbaut oder im Bereich Müll, dass es eben mehr Richtung Müllvermeidung geht und Pfand zum Beispiel oder Wiederverwendung und Wiederverwertung und nicht so viel verbrannt und deponiert werden muss.
Politisch darauf Einfluss nehmen, heißt, ihr sammelt Unterschriften oder bedeutet, ihr veranstaltet Demonstrationen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist sehr vielfältig. Zwei Aspekte hast du schon genannt. Natürlich machen wir immer wieder Unterschriftensammlungen oder wirken damit, um auf die Politik Einfluss zu nehmen. Dann gab es gerade jetzt in diesem Jahr 2011, in dem es dann zu diesem Atomausstiegsbeschluss kam, wo es um Stuttgart 21 ging, da gab es sehr viele Demonstrationen. Es gab, glaube ich, kein Jahr in den letzten 20, 30 Jahren, wo so viel demonstriert worden ist zu Umweltthemen oder im weitesten Sinne Umweltthemen wie im Jahr 2011. Dann gehört natürlich dazu, dass man auch laufend Pressearbeit macht, dass man auf bestimmte Missstände hinweist, die Öffentlichkeit und damit eben auch die Entscheidungsträger im Gemeinderat, im Kreistag, im Landtag und so weiter. Dazu gehört aber auch Lobbyarbeit, also Gespräche mit Bürgermeistern, mit Landtagsabgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten, mit Vertretern der Wirtschaft. Also nicht immer nur konfrontativ, sondern durchaus auch im Dialog. Und das ist eh in meinen Augen ein Kennzeichen von uns. Wir sind nicht immer nur die bösen Buben, die schimpfen und die andere Leute angreifen oder irgendwelche die Wirtschaft angreifen oder Automobilverbände angreifen. Das kommt schon auch mal vor, dass man da im Clinch ist. Aber es ist schon so, dass wir sehr oft im Dialog, im Gespräch mit Entscheidungsträgern sind und ich glaube, dadurch auch doch schon eine ganze Menge erreicht haben. Nicht nur wir alleine, das ist immer, das muss man immer sehen, dass, da gibt es Greenpeace, da gibt es den NABU, da gibt es teilweise auch Schwäbischen Albverein, die Naturfreunde, mit denen wir teilweise sehr eng zusammenarbeiten und auch vernetzt sind. Also das ist, die Umweltbewegung besteht aus noch mehreren Organisationen und oft zieht man da auch wirklich an einem Strang.
Man neigt ja dazu zu denken, gut, schlecht. Im Dialog hast du genannt, macht ihr damit gute Erfahrungen? Gibt es da auch feste Termine? Ist man da aufgeschlossen gegenüber euch?
Also ich muss sagen, gerade so auf dieser kommunalen Ebene, wenn ihr uns anschaut, die Situation speziell in Ulm, wir haben einen super Draht zu vielen städtischen Abteilungen, zur Stadtspitze, auch zu den Fraktionen. Natürlich sind die unterschiedlich und wir haben nicht zu allen Stadträten einen laufenden Kontakt, aber doch zu Vertretern von allen Fraktionen. Teilweise sehr guten Kontakt. Da finden auch oft informelle Gespräche statt. Man hat so einen gewissen Rhythmus, dass man die Fraktionen mal besucht. Anderes Beispiel, Landratsamt Biberach. Wir haben zwei, manchmal sogar drei Treffen im Jahr mit der ersten Landesbeamtin dort, die auch bewusst den Dialog sucht, die auch unsere Kritik erwartet, die unsere Meinung hören will. Was sie dann damit macht, ist was anderes. Sie kann auch nicht alles so umsetzen. Also ich erlebe in der Hinsicht eigentlich sehr oft sehr offene Türen inzwischen. Das war vor 20 Jahren noch anders. Auf der örtlichen Ebene, so auf dem Land, ist es sicher unterschiedlich. Da gibt es, es kommt auch sicherlich oftmals ein bisschen darauf an, wie treten wir auf. Ich erlebe es aber so, dass sehr, sehr viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen hier sehr offen sind. Und so diese frühere Konfrontation zwischen Bundgruppe und Bürgermeister, die gibt es ganz selten inzwischen noch. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil es bringt niemand etwas, sondern wir sind ja auch gemeinnützig. Wir setzen uns ja für die Allgemeinheit ein. Das steht hinter diesem Begriff der Gemeinnützigkeit. Wir haben ja keine egoistischen Interessen, wie viele andere Vereine, ohne das jetzt negativ zu sehen, aber viele andere Vereine, wo man sich engagiert, haben ein spezielles Interesse, Musik oder Sport, was auch legitim ist. Aber wir setzen uns ja wirklich für alle ein. Die Natur und Umwelt ist ja für alle da. Und insofern macht es auch keinen Sinn da. Oder ist es ungut, wenn es da immer Konfrontationen gibt?
Das ist gut zu hören. Wir hören uns nochmal ein Musikstück an, und zwar von The Streets. Going Through Hell. Ich gehe durch die Hölle. Der BUND. Gott sei Dank nicht in Konfrontationen mit Bund, Ländern, Politikern, und sind dann gleich nochmal zurück und sprechen explizit, was in nächster Zeit beim BUND ansteht. Bis gleich bei der Plattform. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago und heute zu Gast ist Ralf Stolz, ist der Regionalgeschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Bei euch stehen einige Events an in nächster Zeit. Ich habe auf der Webseite gesehen, es ist zum Beispiel eine Schmetterlingsausstellung. Die geht allerdings nur noch bis morgen. Da geht es um den Schmetterling an und für sich. Informationen sind aber auch aufgespießte Schmetterlinge zu sehen.
Nein, es sind keine aufgespießten Schmetterlinge zu sehen. Es ist tatsächlich eine Ausstellung mit ganz modern gestalteten Ausstellungstafeln. Das ist eine Ausstellung, die gerade durch ganz Baden-Württemberg tourt. Wir haben landesweit seit einigen Jahren den Schwerpunkt Schmetterlinge, mit dem wir ein bisschen aufzeigen wollen. Einerseits natürlich vermitteln wollen, was gibt es für Schmetterlinge, wo kann man die finden. Aber wir wollen vor allem auch darauf hinweisen, dass diese Schmetterlinge bestimmte Lebensräume brauchen. Also die Schmetterlinge leben ja, die brauchen Wiesen, die brauchen Blüten. Und die haben wir eben immer weniger. Und das ist eigentlich unser Ziel über dieses Vehikel Schmetterling. Ein Schmetterling mag jeder, wer mag Schmetterlinge nicht. Ja. Über dieses Vehikel Schmetterling darauf aufmerksam zu machen, dass wir in unserer Landschaft Flächen brauchen, die eben nicht alle zwei Wochen gemäht werden, wo eben auch mal Pflanzen hochkommen, die blühen. Und dazu braucht es Konzepte. Dazu muss man wieder Lobbyarbeit machen, da muss man Gespräche führen, Überzeugungsarbeit leisten bei Landwirten, bei Bürgermeistern, bei Gemeinderäten, dass hier und da mal ein Feldrand stehen bleibt, ein Gewässerrandstreifen und so weiter. Also das ist so das, der Hintergrund, warum wir das als Thema haben. Also Sie merken schon wieder den politischen Ansatz, oder du merkst wieder den politischen Ansatz, ja.
Dann habe ich gesehen, was ich ziemlich interessant finde, am 21.06. da ist eine Fledermausführung. Mhm. Ich wusste nicht mal, dass es hier Fledermäuse gibt.
Ja, die Fledermäuse, die sieht man natürlich in der Regel nicht so, wenn man, vor allem wenn man es nicht weiß, dass die da sind, dann geht das an einem vorbei, sage ich mal. Es gibt aber tatsächlich, also an der Donau, etliche Ecken und auch da, wo alte Ställe sind und alte Scheunen, alte Häuser, gibt es oft Fledermäuse. Und man sieht sie eben, wenn man genau hinschaut, in der Dämmerung. Und sie fliegen halt sehr schnell. Und damit man sie besser erkennen kann und auch zuordnen kann, was sind es denn für Arten, gibt es sogenannte Bat-Detektoren oder Fledermaus-Detektoren. Bat ist das englische Wort. Mit denen kann man dann den Ultraschall quasi hören, den die aussenden, und kann dann sagen, ah, das ist eine Mopsfledermaus oder Wasserfledermaus oder was auch immer. Also die Fachleute können das, ich kann es nicht, ich bin kein Fachmann. Aber die Fachleute können das dann zuordnen und können dann ein bisschen erzählen, was für Ansprüche diese und jene Fledermausart hat, wo die vorkommt und.
Gibt es denn noch ein besonderes Anliegen, das dir jetzt am Herzen liegt?
Ja, wir haben in anderthalb Wochen geplant ein Projektcamp Natur und Umwelt für junge Menschen, so im Alter von 15 bis 25. Und da sind noch etliche Plätze frei. Also wir wollen an einem Wochenende dem Kanzlerhof in Dürmentingen, also im Kreis Biberach, junge Leute, die an Umwelt- und Naturschutz Interesse haben, zusammenbringen, mit denen spielerisch einige Dinge machen, ein bisschen Naturkundliches natürlich, aber auch Naturpädagogik, ein bisschen wie geht man mit Kindern um, weil wir auch ja Kindergruppen haben bei uns beim Bund in der Region. Wir wollen vor allem einfach Leute, die sich gern mal für Natur- und Umweltschutz einsetzen möchten, zusammenbringen, damit die sich kennenlernen. Und da haben wir, wie gesagt, noch jede Menge Plätze frei und da wäre es schön, wenn sich der ein oder andere noch melden würde.
Ihr bietet eben Kurse an, Camps, wie man jetzt gehört hat. Was ist, wenn man sich denn eher passiv beteiligen möchte beim BUND? Hat man da auch die Möglichkeit?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann einfach bei uns Mitglied werden. Man ist zu nichts verpflichtet. Also wer Mitglied ist, muss nicht mitmachen. Wir freuen uns natürlich aber noch viel mehr über Menschen, die dann aktiv sind in einer unserer örtlichen Gruppen oder bei einer Kindergruppe, mit der Leitung von einer Kindergruppe. Es gibt auch Leute, die rein, sage ich mal, fachlich arbeiten, die sich zum Beispiel jetzt mit dem Straßenbau beschäftigen wollen oder mit dem Thema Gentechnik beschäftigen wollen. Da gibt es auch ein von uns vor einigen Jahren angestoßenes Bündnis, was sich damit auseinandersetzt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren. Rein praktisch bei Außenarbeiten in der Natur, beim Mäharbeiten, Pflanzarbeiten, beim Neophyten rausreißen, was ich vorher kurz erzählt habe. Dann eher im Bereich, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge organisieren oder auch halten. Oder dann im Bereich Umweltbildung, Führungen machen mit Kindern, Führungen für Erwachsene, was wir ja gerade auch gesagt haben. Man kann jetzt als junger Mensch natürlich auch wirklich in der Jugendgruppe dann mitmachen und die wollen wir eben gerade ein bisschen anstoßen, sowohl, sagen wir, in Ulm als auch auf dem Land, weil ich denke, dass es durchaus Leute gibt, die sich dafür interessieren und die suchen wir einfach jetzt gerade.
Wenn man sich jetzt schlau machen möchte, dann klickt man am besten ins Internet. Wie ist denn eure Internetadresse?
Ja, das ist www.bund-ulm.de.
Da erfährt man dann Näheres, kann man auch Kontakt aufnehmen und mal schauen, genau, was so gibt.
Da sind so die ganzen Angebote drin, die wir so haben.
Dann sind wir am Ende angelangt. Gibt es noch letzte Worte?
Na, ich fand es toll, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, hier mal mitzumachen und unseren Verband vorzustellen. Und wir hoffen jetzt, dass der eine oder andere sich vielleicht eingesprochen gefühlt hat und den Weg zu uns findet. Danke.
Bitte gern geschehen. Das war die Plattform auf FreeFM. Zu Gast war der Bund für Umwelt und Naturschutz in persona Regionalgeschäftsführer Ralf Stolz. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich habe die Sendung geführt und die Technik gefahren. Ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch und wir hören uns bald wieder.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.